Sehr geehrte Damen und Herren, also ich werde heute über die Pusteln in dem Zusammenhang sprechen. Ja, so schaut einmal so eine Pustel aus, wie man sich landläufig vorstellt, aber diese Pustel ist schon etwas suspekt. Vor allem dann, wenn sie sich in Windeseile in so etwas verwandelt, ein riesiges Ulkus mit unterminiertem Randsaum. Ja, dann werden Sie als Dermatologen sicherlich die richtige Diagnose stellen, nämlich die Diagnose Pyoderma gangrenosum. Und das ist eine klinische Diagnose. Wir haben heute keine andere Möglichkeit. Und dafür gibt es Kriterien, Major- und Minor-Kriterien. Das heißt, rasche Zunahme des Größenwachstums, unproportional hoher Schmerz in Bezug auf die Größe des Ulkus, typisch diese eher sehr suspekte Papelpustel, Bulla, die vorangeht, dieser extremen Nekrose. Im Workup der Ausschluss anderer infektiöser, also bakterieller oder sonstiger Ursachen, immunologischer Ursachen, das Entstehung von ähnlichen Läsionen auf Minortraumen als Pathologiephänomen, die Assoziation mit systemischen Erkrankungen und das gute Ansprechen auf Corticosteroide. Das alles ist eigentlich etwas, was zum autoinflammatorischen Syndrom passt. Das ist eine Gruppe entzündlicher Erkrankungen, die nicht infektiös ist, nicht allergisch, nicht autoimmun und nicht immundefiziente Ursache hat. Und die Bezeichnung, wie Sie schon gehört haben, autoinflammatorische Syndrome hat sozusagen abgelöst den Begriff der rezidivierenden, hereditären, rezidivierenden Fiebersyndromen und ist eben mit gewissen Mutationen verbunden im Muster, Erkennungsrezeptoren oder Störung der Zytokin-Generation und der Zytokin-Balance induziert. Aber ist es nun eine Autoinflammation? Da gibt es ein ganz was Neues, nämlich eine sehr gute Analyse von mehr als 800 Fällen, die sich das angeschaut hat. Ein Großteil dieser, mehr als 50% dieser Patienten waren assoziiert mit einer entzündlichen Darmerkrankung, ein doch auch Prozentsatz mit Polyarthritis oder hämatologischer Erkrankung. Und was man hier gesehen hat, waren schon Gene, die assoziiert waren eben in erster Linie mit Inflammatory Bowel Disease, die ganz statistisch signifikant auch mit dem Auftreten des PGEs war. Aber man hat nur sehr wenige Genmutationen in dieser Aufarbeitung gefunden, die bei den Pyoderma gangrenosum Patienten vorgekommen sind, ohne dem gleichzeitigen Auftreten einer systemischen Erkrankung. Das waren diese Januskinase-Mutationen, die zusammenhängen auch mit Ulzerationen an der Haut und Polymorphismen hier an einem Enzym, das eine Rolle spielt bei dem Vitamin B-Stoffwechsel. Und da hat man gesehen, dass eine verminderte Aktivität dieses Enzyms zu einer Vaskulopathie im Kleinen, also Mikrovaskulopathie führt. Aber was das noch unterstützt, und man hat es ja bis heute nicht beweisen können, ist die Tatsache, dass das Pyoderma gangrenosum Teilsymptom einer von bekannten autoinflammatorischen Syndromen ist. Wie das bei diesem Fall war, das war ein junger Mann, auch damals 22-jähriger Mann aus dem Iran, der diese riesige Pyoderma gangrenosum Läsion gehabt hat, Pusteln und Narben und Marker seiner früheren Episoden, seiner schweren Erkrankung. Zum Zeitpunkt seiner Aufnahme hatte er massive zystische Akne, man kann sagen Eiterseen, sehr, sehr schmerzhafte Eiterseen am Rücken, und er war insgesamt sehr krank, hohes Fieber, Entzündungsparameter, ohne irgendwelchen Hinweis auf eine infektiöse Ursache oder einen irgendwelchen Immundefekt, der im Hintergrund liegt. Was man noch gewusst hat, der Patient hatte diese Episoden seit dem 14. Lebensjahr, sehr rezidivierend und sehr früh schon, seit frühester Kindheit, Fieberepisoden mit Gelenkschmerzen. Der Patient ist das älteste von drei Geschwistern einer konsanguinen Verbindung und auf das werde ich noch eingehen, aber alle anderen Familienmitglieder waren gesund. Also was hat dieser Patient? Das ist hier die Frage. Die Konstellation der frühen Beginn der Erkrankung oder der Symptome, die Konsanguinität der der Eltern. Und die Symptomatik an sich lassen natürlich hier den Verdacht aufkommen, dass hier etwas vorliegt, was im Sinn des autoinflammatorischen Syndroms passt. Und Sie haben schon gehört, dass das zentrale Steuerelement in diesem Szenario das Inflammasom ist, das dann hier über einen Einfluss auf die Produktion von Interleukin 1-Beta hat. Was gibt es da im Sinne der systemischen autoinflammatorischen Erkrankungen, die mit pustulösen Hautdefluoreszenzen einhergehen? Es gibt hier eine Reihe von monogenen Erkrankungen, das haben wir heute schon gehört, wo auch teilweise der Erbgang bekannt ist. Das ist etwas verwirrend, dieses Tier, jetzt mache ich es etwas einfacher. Beim Bechtjet, der ist geht auch mit Pusteln her, Pseudofollikulitis. Man kennt einige Polymorphismen von bestimmten Genen in Assoziation mit bestimmten HLA-Typen, aber natürlich ist das Kriterium, das Major-Kriterium der orogenitalen Aften nicht erfüllt bei den Patienten. Also fällt das weg. Das Sapho-Syndrom, Akne-Pustulose, würde gut passen, aber Knochenläsionen, hier hat man eigentlich überhaupt keine Idee vom Vererbungsmuster. Man weiß auch nicht, ob überhaupt eine bestimmte Genetik dahinter festzumachen ist. Die Abkürzung Synovitis, Akne, Pustulosis, Hyperostosis, Osteitis-Syndrom oder auch rezidivierende multifokale Osteomyelitis als Synonym verwendet. Und das fällt bei unseren Patienten weg, obwohl natürlich das Hautbild in gewissem Sinne gar nicht unähnlich wäre. Was haben wir noch auf diesem Sektor? Das CAPS, autosomal dominant. Dabei handelt es sich auch manchmal um Spontanmutationen, das also charakterisiert ist durch eine generalisierte Psoriasis pustulös oder auch Plaque plus minus psoriatischer Arthritis mit nur geringer Allgemeinsymptomatik. Und zugrunde liegt hier eine Mutation im sogenannten CARD14-Gen. Das kodiert ein Protein, das als positiver Regulator für Zellapoptose und NF-kappa-B fungiert. Und man hat hier auch eine Idee, wie das ausschaut, nämlich getriggert durch inflammatorische Stimuli führt dieses mutante CARD14 zu einer NF-kappa-B-Aktivierung und das wiederum zur Anschalten von Chemokinen, Interleukin 36 Gamma, Interleukin 8, CCL20, die dann Entzündungszellen und Immunzellen rekrutieren und das Ganze führt dann insgesamt zu diesem Teufelskreis an Inflammation und Akanthose, wie man das auch bei der Psoriasis sehen kann. Ein autosomal rezessives Syndrom, das DITRA, wurde heute schon erwähnt, die generalisierte pustulare Psoriasis, ist charakterisiert durch einen generalisierten pustulösen Hautausschlag und sehr schweren Allgemeinsymptomen, Fieberschüben, Leukozytose und extrakutanen Manifestationen. Diese Kinder sind sehr schwer krank. Es liegt dahinter als Ursache eine homozygote Mutation vom Interleukin 36-RN-Gen. Das kodiert den Interleukin-36-Rezeptor-Antagonisten. Auch hier ist das Modell aufgeklärt. Das Interleukin-36-Rezeptor-Antagonist blockiert die Bindung dieses starken proinflammatorischen Zytokins Interleukin-36 an den Rezeptor und kann so diesen Entzündungsweg hemmen. Ist eine Mutante dieses Interleukin-36-Rezeptor-Antagonisten vorhanden, führt das zu einer verringerten Aktivität und damit fällt diese Bremse weg. Wir haben sozusagen intrazellulär dann ein Anschalten von NF-kappa-B, MAP-Kinase und insgesamt eine Enthemmung des intrazellulären inflammatorischen Signalpfades mit einer Überproduktion von Interleukin 8 und einer heftigen neutrophilen Entzündungsreaktion in der Haut. Es gibt einige wenige Familien, bei denen das vorgekommen ist. Das ist so ein kleiner Patient, der das schon sehr früh hatte natürlich und auf das wurde schon eingegangen, die Blockade des Interleukin-1-Rezeptors, worunter dieses Kind dann auch eine ganz gute Lebensqualität hat. DIRA ist eine Defizienz des Interleukin-1-Beta-Rezeptor-Antagonisten durch eine homozygote Mutation des entsprechenden Gens. Es ist autosomal rezessiv und führt, da es von Geburt an mit einer schweren pustulösen Exanthem und Osteomyelitis und schweren allgemeinen Symptomen vergesellschaftet ist, meist unbehandelt zum Tod. Also das passt jetzt alles nicht natürlich bei unseren Patienten. Aber was passen würde, ist das PAPA-Syndrom, von dem wir schon gehört haben, pyogene sterile Arthritis, Pyoderma gangrenosum und Akne. Es ist eine autosomal dominante Erkrankung mit einer Mutation in dem sogenannten PSD-PIP1-Gen, charakterisiert durch eine meist sehr früh in der Kindheit schon bestehende sterile putride Arthritis mit Gelenksmutilationen und später dann im früheren Erwachsenen- oder jugendlichen Alter das Auftreten des Pyoderma gangrenosum und der zystischen Akne. Carol Weiss aus Texas hat diesen Defekt aufgeklärt im Jahr 2002. Sie hat zwei Missense-Mutationen beschrieben, die auf diesem PSD-PIP1-Gen vorkommen. Und das verantwortliche Gen ist auf Chromosom 15, Exon 11 lokalisiert. Und wie stellt man sich das nun vor? Dieses PSD-PIP1 ist ein zytoplasmatisches Adapterprotein, das interagiert mit dem Purin. Und die aberrante Form des PSD-PIP1 bindet stärker an das Purin und führt dann zu einer Überproduktion des Interleukin-1-Beta mit der nachgeschalteten Inflammation. Sie sehen hier die schematische Darstellung des Wildtyps und der krankheitsverursachenden Mutation dieses PSD-PIP1. Und was man hier sieht, ist hier in der Domäne der Coiled-Coiled-Area einen Aminosäurenaustausch in der Position 230 und 250. Das ist die klassische Lokalisation, die Carol Weiss beschrieben hat. Mittlerweile gibt es schon andere genetische Variationen und die Zeit schreitet fort im Sinn der Medizin und der Forschung und man hat ganz brandneu auch neue Mutationen beschrieben oder jetzt entdeckt kürzlich, die auch interessanterweise mit einer anderen Klinik einhergehen. Also hier eine Form, die mit einer ulcerativen Colitis assoziiert ist. Kommen wir zurück zu unseren Patienten. Wir haben hier auch etwas anderes, nämlich wir haben einen homozygoten Nukleotidaustausch. Das Guanin ist durch das Cytosin ersetzt, weil hier zu einer Substitution des Glycins durch das Alanin an der Position 258 führt. Also diese Variante war auch neu und Carol Weiss hat diese Initialuntersuchung für uns damals gemacht. Die Frage ist, es passt ja auch nicht ganz zusammen, der Patient ist, habe ich ja schon eingangs gesagt, der einzige seiner Familie, der krank ist. Es ist aber das PAPA-Syndrom autosomal dominant. Wie schaut die Familie aus? Es ist uns gelungen, insgesamt 23 Familienmitglieder, man muss sich vorstellen, im Iran zu untersuchen. Das war sehr eine höhere Logistik. Und 9 dieser Familienmitglieder sind heterozygote Träger. Das sind also die, die hier mit dem Punkt gekennzeichnet sind. Und hier kann ich auch die komplexe Vererbungsmodus oder beziehungsweise den Verwandtschaftsmodus der Eltern zeigen. Die Eltern sind Cousin und Cousine ersten Grades, doppelte Cousin und Cousine ersten Grades. Das heißt, 2 Männer, also 2 Brüder, haben 2 Schwestern geheiratet. Beide heterozygote Träger des Gens. Und eine Tochter und ein Sohn dieser Verbindungen sind die Eltern dieses jungen Mannes, der hier ein homozygoter Träger des Genes ist. Nun, die Therapie, wir haben auch schon gehört, Cortison hilft immer, ja, das ist auch in diesem Fall gewesen. Das war also das Steady State des Patienten, das natürlich nicht wirklich zufriedenstellend war. Er hatte doch sehr schmächtig, hatte eine Wochendosis von 60 Milligramm Methylprednisolon. Wir haben gehört, erstens ein junger Patient, die Dauerschäden und wir haben auch von der Amyloidose schon gehört, es ist unbefriedigend. Also was macht man hier? Bei anderen Erkrankungen gibt es bereits Hinweise oder Berichte von den neuen Therapien, von denen wir auch heute schon einiges hören durften. Und was gibt es hier beim Parkinson-Syndrom? Targeted Therapy ist das Schlagwort. Und wir haben auch schon vom Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten, dem Kineret, gehört. Es gibt auch hier eine einzige Arbeit, die hier das bei einem PAPA-Syndrom-Patienten bereits durchgeführt hatte. Es ist zugelassen für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis und der Patient hatte nur einen Oberschenkel, der injizierbar war, der Rest war, die andere Seite war komplett vernarbt. Und so sieht der Patient nach einer Woche täglicher Injektion aus und man sieht, das ist nicht machbar. Zum Glück gab es die Alternative des Canakinumabs, Humana Interleukin 1 Beta Antikörper, 150 Milligramm subkutan alle 8 Wochen, zugelassen für CAPS. Und wir haben den Patienten dann auf das eingestellt, 6 Tage vor der Initiierung der Therapie mit dem Steroid, das Steroid beendet. Und das war eine massive Exazerbation am gesamten Integument. Der Patient war auch krank, hatte ein Krankheitsgefühl und einen schlechten Allgemeinzustand. Wir haben dann gleich begonnen mit der Therapie. Sie sehen hier den Verlauf der Biomarker, wenn man so möchte, der Erkrankung, das haben wir schon gehört, Serum Amyloid A. Und konkordant dazu Entzündungsparameter wie das CRP. Sie sehen hier die Beendigung des Steroids und die erste Gabe und zu einem sehr raschen Abfall dieser beiden Parameter, die also dann sehr rasch abfallen. Und diese Pfeile zeigen wiederum die Gaben in den 8-wöchigen Abständen und man hat hier den Eindruck, dass eine gewisse Decrescendo-Charakter mit im Lauf der Therapie hier eingetreten ist. Also so war der Patient vor der Therapie und so war er nach 9 Monaten. Nochmal von der Nähe. Ja, wir haben hier auch eine, man kann sagen, neue Form des PAPA-Syndroms, ein PAPA-like-Syndrom, die rezessiv vererbt wird. Und interessanterweise ist bei unseren Patienten auch die Gelenksproblematik nicht im Vordergrund. Wir haben keine Mutilationen, keine putriden Arthritis gehabt. Es führt also führt eben dann zu einem Fehlen der Gelenksmutilation. Also diese, in dieser Position wurde ALA noch nicht berichtet. Und somit haben wir hier den Patienten, das kümmert den Patienten wenig, sondern er ist einfach glücklich, dass es ihm gut geht. Danke sehr.